Deutschlandfunk Interview.
Wieder haben wir eine unruhige Woche erlebt im Hinblick auf die Pandemie. Es gibt laute Kritik am Impfmanagement in Bund und Ländern, unter anderem zu der Frage, wie schnell wir mit den Impfungen vorankommen und wann und ob die Hausärzte das Ruder übernehmen sollen. Hinzu kommen neue Schlagzeilen rund um den Impfmittelhersteller AstraZeneca. Wie sicher ist er wirklich? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Ingmar Hör. Er ist Mitbegründer des CureVac-Unternehmens, einem Biotech-Unternehmen aus Tübingen, das einen Impfstoff in Arbeit hat, dessen Zulassung in diesem Frühjahr erwartet wird, sodass wir dann mehr Impfmittel für die Bekämpfung der Corona-Pandemie zur Verfügung hätten. Ingmar Hör war gerade vor einem Jahr in Berlin, um über seinen Impfstoff zu sprechen, unter anderem mit dem Bundesgesundheitsministerium, als er eine Hirnblutung erlitt und sich im Laufe des letzten Jahres davon erholen musste und viele Eigenschaften wieder von neuem gelernt hat. Ich habe Ingmar Hör daher zunächst gefragt, wie es ihm heute geht.
Also mir geht es wirklich wieder sehr gut, vor allem wenn ich gucke, wo ich herkomme, ja, also künstlichen Koma und so weiter. Also es ist wirklich erstaunlich, was der Körper so aushält und da bin ich sehr, sehr froh drüber.
Inwieweit prägt Ihre Erfahrung mit einer schweren Erkrankung, inwieweit prägt das jetzt Ihren Blick eigentlich auf die Corona-Debatte, wie sie bei uns gerade geführt wird in Deutschland?
Ja, ich meine, das muss man schon ernst nehmen. Ne? Also ich hatte jetzt keine Corona-Infektion, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr ernst werden kann, vor allem für die Risikogruppen. Und das kann man nicht so einfach auf die leichte Schulter nehmen. Deswegen ist es natürlich auch gut, dass sich jetzt jeder darum kümmert, wie wir das alle in den Griff kriegen, auch mit den ganzen Einschränkungen, die wir leider noch zu erleben haben. Aber ich glaube, dass das Ganze jetzt auch wirklich wieder im Sommer gut werden wird. Also das heißt, da wird wahrscheinlich dann genug Impfstoff zur Verfügung stehen, sodass jeder, der möchte, geimpft werden kann.
Sie sind einer der Mitbegründer des CureVac-Unternehmens und damit eines der Impfstoffe, die in diesem Frühjahr wohl auch in Deutschland zugelassen werden sollen und dann ja wieder die Hoffnung eröffnen, dass es eben noch mehr ausreichend Impfdosen gibt. Können Sie uns sagen, wann kommt die Zulassung des CureVac-Impfstoffes?
Also da kann ich nur sagen, was das Unternehmen auch sagt, zweites Quartal.
Dann lassen Sie uns auf einen anderen Impfstoff schauen, der wieder sehr, sehr stark jetzt in der Debatte ist, nämlich AstraZeneca. In Dänemark ist diese Woche ja bekannt geworden, dass es schwere Fälle von Blutgerinnseln gab, sogar einen Todesfall, nachdem Menschen mit dem Präparat in Dänemark geimpft worden sind. Und nun hat die Regierung in Kopenhagen entschieden, die Verwendung erst einmal für 2 Wochen zu stoppen. Aus Bulgarien wird jetzt auch ein weiterer Todesfall nach der Impfung gemeldet. Wie sehr besorgt Sie das?
Ich denke, man muss natürlich jetzt reingucken, was genau passiert ist. Und es sind ja auch alles Leute gewesen, die wahrscheinlich auch Vorerkrankungen hatten. Ja, dementsprechend muss das vielleicht gar nicht so direkt am Impfstoff zusammenhängen, sondern einfach, dass da eine Immunantwort getriggert worden ist, die den Menschen dann beeinflusst hat. Also da braucht man noch genauere Daten, muss da hingucken. Das ist schon klar. Man muss es natürlich schon ernst nehmen, ganz klar, auf jeden Fall.
Würden Sie denn zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass Dänemark eher überreagiert mit dem 2-wöchigen Stopp oder halten Sie diese Vorsichtsmaßnahme für gerechtfertigt?
Halte ich eigentlich schon für gerechtfertigt. Ich denke, man muss genau reingucken, was da passiert ist. Und 2 Wochen, nachdem es jetzt so lange irgendwo im Lockdown war, machen 2 Wochen auch nicht die Sache jetzt schneller. Also ich denke, das ist schon gerechtfertigt, meiner Meinung nach.
Herr Hör, Sie sind selber ja Impfstoffentwickler. Sie sind einer der Pioniere, weil Sie die mRNA-Technologie mitentwickelt haben, die die wesentliche Grundlage ist für die modernen Impfstoffe, die wir jetzt im Kampf gegen die Corona-Pandemie einsetzen. Daher Frage an Sie, zeigt sich jetzt gerade an der Debatte um AstraZeneca nicht doch, dass man sich für die Entwicklung und auch eben die Freigabe von Impfstoffen viel mehr Zeit hätte lassen müssen?
Eigentlich nicht, ne? Also es blieb ja nichts anderes übrig. Und vor allem, es betrifft ja nicht die RNA-Impfstoffe, die BioNTech, CureVac und Moderna vereint, sondern das ist ein anderer Impfstoff auf einer anderen Technologiebasis, sogenannter Vektorimpfstoff. Also die RNA-Impfstoffe, da gab es bislang meines Wissens nach keine solche Nebenwirkungen oder solche Statistiken. Von daher gesehen denke ich schon, dass die sehr, sehr sicher sind. Und es ist auch klar, weil Technologie auch so gebaut ist, dass die RNA eine Information an das Immunsystem übermittelt, aber dann auch wieder abgebaut ist. Ja, also das ist wirklich nachgewiesen, dass die RNA aus den Zellen wieder rausgeht. Dementsprechend weiß man hundertprozentig, der Impfstoff ist auch wieder weg, ja, nach der Impfung. Und das ist ganz wichtig natürlich, vor allem wenn man mehrere Schüsse jetzt hat, nochmal eine sogenannte Booster-Immunisierung nach einem Monat oder so, ja, dann weiß man, dass der erste Schuss wirklich weg ist und der zweite Schuss dann voll da ist und auch wieder abgebaut wird innerhalb von wenigen Tagen.
Die Unterscheidung zwischen Vektorimpfstoff und mRNA-Impfstoff ist natürlich ein wichtiger, aber trotzdem ist ja jetzt wieder die Sorge breiter Schichten der Bevölkerung groß nach diesen neuen Meldungen, dass man dem AstraZeneca-Impfstoff nicht vertrauen kann. Und da bleibt so ein Geschmäckle ja doch für viele übrig, unabhängig von der Tatsache, dass es keine wissenschaftliche Basis im Moment dafür nur gibt, sondern dass jetzt weitere Untersuchungen anstehen. Können Sie die Sorgen der Menschen nachvollziehen?
Natürlich kann ich das nachvollziehen, ja. Aber diese ganzen Impfdebatten kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil es gibt ja für jeden schon Impfstoffe. Wir sind ja alle auch gegen Tetanus oder Polio geimpft. Also von daher gesehen ist es ein bisschen so alles übertrieben meiner Meinung nach. Auch die Covid-Impfung ist eine ähnliche Impfung wie das, was wir alles, wo wir Kinder waren, erhalten haben. Also von daher gesehen ist es für mich jetzt nicht so dieser Weltuntergang oder diese Geschichten, ganz wirre Geschichten, dass da jetzt irgendwo Bill Gates Chips einpflanzt und sowas. Also es hat alles irgendwo damit zu tun, dass es alles überspannt ist und es ist ein ganz normaler Impfstoff, wie wir das auch kennen. Also von daher ein bisschen mehr Ruhe wäre, glaube ich, wichtig.
Woher kommt das denn Ihrer Meinung nach, dass diese Debatte so überspannt geführt wird, wie Sie es nennen?
Weil natürlich die Schnelligkeit der Impfstoffentwicklung natürlich einige Fragezeichen aufwirft. Ja, warum dauert es normalerweise 5 Jahre, bis wir Medikamente auf dem Markt haben? Warum ging das so schnell? Antwort ist einfach, weil Technologie einfach sehr, sehr gut ist und sehr, sehr schnell funktioniert. Man kann sehr, sehr schnell die Produktion hochziehen. Man braucht keine Zellkulturen oder sowas oder Eier, die man bebrüten muss für einen Grippeimpfstoff, sondern es geht synthetisch. Also man kann so einen Impfstoff sehr, sehr schnell machen. Deswegen ist die Schnelligkeit da. Nicht, weil die Wissenschaft nicht gründlich ist, sondern weil die Produktion sehr, sehr schnell funktioniert.
Genau, und das bringt uns direkt zum nächsten Punkt, nämlich dem Impftempo. Sie sagen, die Produktion funktioniert an sich sehr schnell und trotzdem erleben wir jetzt in diesen Wochen und Monaten, dass sich Zusagen der Hersteller verzögern, beziehungsweise dass sich die Lieferungen verzögern, obwohl es bereits feste Zusagen gab über Impfmargen. Ist dieser Eindruck, dass das alles viel zu lange dauert, woher kommt der?
Also nochmal, für mich dauert es gar nicht so lange. Der Keim ist jetzt letztlich 1 Jahr her, dass er entdeckt worden. Und innerhalb eines Jahres Impfstoffe zu produzieren und die dann auch auszuführen und den Patienten zukommen oder den Menschen zukommen zu lassen, das ist ein riesen Glücksfall, muss man sagen. Ja, also von daher sehe ich das gar nicht so, dass es da irgendwelche Verzögerungen sind. Jetzt muss man noch ein bisschen Geduld haben, dann kommen noch weitere Impfstoffe auf den Markt. Aber ich glaube schon, dass wir eine ganz, ganz große Chance haben, auch die Mutationen des Virus in den Griff zu kriegen über diese Impfstoffe.
Gut, aber die Zahlen sprechen ja für sich. Die USA sind sehr viel weiter, auch ein, wenn auch sehr viel kleineres Land, aber Israel ist sehr viel weiter. Es gibt andere Beispiele rund um uns herum in Europa. Es scheint ja im Moment doch viel an der deutschen Herangehensweise mit dem Impfmanagement zu liegen, dass wir da deutlich zurückhängen.
Ja, ich sehe das jetzt eigentlich gar nicht so wirklich problematisch, weil nochmal, also man kann durch den Lockdown natürlich die Leute schützen und man kann versuchen, den Virus auch so über die Nicht-Infektionen einzudämmen. Und ansonsten braucht man einfach auch die Zeit, das Ganze umzusetzen. Und wir sind ja nicht Israel, ja. Die können es ganz anders machen, weil sie viel kleiner sind und dementsprechend andere Strukturen auch haben.
Die USA sind viel größer und kriegen es trotzdem hin.
Ja, trotzdem. Aber ich denke schon, ist jetzt, wie gesagt, ich kann nur sagen, es ist noch nie der Fall gewesen, dass so schnell Impfstoffe zugelassen worden sind und dass so schnell auch Impfstoffe produziert worden sind. Und es müssen ja Milliarden Dosen produziert werden, ja, um die ganze Welt zu immunisieren. Und man muss vor allem auch an Länder denken, die jetzt gar nicht im Fokus stehen, wie zum Beispiel Afrika oder Indien oder solche Länder, ja. Und für mich ist ganz wichtig, dass man die globalen Impfstoffsorgen auch im Griff hält oder im Blick hält, weil wenn jetzt Deutschland durchimmunisiert werden würde, ja, und zum Beispiel alle Länder in Afrika nicht, dann entstehen Mutationen dort und die schlagen wieder auf Deutschland zurück. Also man muss diese globale Verantwortung auch wahrnehmen. Und dementsprechend ist es auch ganz gut, dass diese globalen Bestrebungen, also wie die Bill & Melinda Gates Foundation, CEPI und sowas, ja, dass man das wirklich auch im Blick hat. Und ich kann nur appellieren an die Geduld, die man jetzt einfach braucht. Wir sind auf der Zielgeraden und ich denke wirklich, es wird wirklich funktionieren in diesem Jahr noch. Und jetzt sollte man nicht das Ganze mit Neid angucken, wie andere Länder unterwegs sind oder immer nur Schuldige suchen und immer nur Defizite suchen, sondern wir sollten einfach glücklich sein, dass wir da rauskommen aus dieser Pandemie. Das ist das viel Wichtigere für mich.
Also Sie appellieren, dass man das Problem einfach auch als ein globales Problem begreift und möglicherweise auch mehr Solidarität übt. Aber hat nicht genau die Pandemie in diesen Zeiten einen Aufschwung für Nationalismen jetzt wieder heraufbeschwört?
Ja, natürlich. Also ich kann es ja nachvollziehen, dass jetzt die Engländer schon sehr, sehr weit durchimmunisiert sind, ja, und dass die sich natürlich hauptsächlich um Großbritannien kümmern. Aber auf der anderen Seite ist es viel zu kurz gesprungen, weil nochmal, die Mutationen kommen einfach aus Ländern, die jetzt überhaupt keine Impfstoffversorgung haben und wo dieses Virus sich ausbreiten kann. Und deswegen ist es in unserer aller Gemeinsinn, dass jetzt diese Mutation gestoppt wird, indem auch diese Länder einen Impfstoff sehr, sehr schnell kriegen. Es ist zu kurz gedacht, wenn wir nur die westliche Welt immunisieren.
Tut denn die Bundesregierung im Moment genug dafür, um auch an Länder in der dritten Welt oder ja einfach an ärmere Länder zu denken?
Ich meine, das ist natürlich ein Riesendruck jetzt, dass die Bundesrepublik erstmal durchimmunisiert ist. Das verstehe ich auch. Ich glaube aber schon, dass das in der Wahrnehmung so ist. Nicht umsonst muss man jetzt immer mit Mutationen rechnen und sowas. Ich glaube schon, dass es wirklich verfolgt wird und dass auch so globale Gebilde wie die WHO da einen riesen Einfluss haben.
Abschließend, Herr Hör, Sie haben Jahrzehnte um Investitionen und Forschungsgelder ringen müssen hier in Deutschland. Ihre Entdeckung der mRNA-Technologie haben Sie ja schon Ende der 90er, haben Sie das ja schon entdeckt. Was würden Sie sagen, wie können wir uns denn gegen künftige Pandemien besser wappnen? Müssten wir viel mehr in Forschung und Bildung investieren?
Sowieso. Natürlich müssten wir das viel, viel mehr machen. Die RNA-Technologie hat halt den Vorteil, dass sehr, sehr schnell Arzneimittel gemacht werden können. Und da gibt es ja auch das Projekt mit Tesla, den Drucker, dass also Impfstoffe aus so einem Drucker gedruckt werden können vor Ort. Und wenn jetzt Pandemien irgendwo ausbrechen sollten, ja, dann würde man vor Ort dann diese Drucker installieren können, um dann letztlich die Bevölkerung drumherum dann zu immunisieren. Und da sehe ich eine ganz, ganz große Chance, sodass solche Pandemien eigentlich ganz, ganz früh eingedämmt werden können, solange es letztlich die Länder auch wollen, wo die Pandemien dann existieren. Aber da sehe ich wirklich eine Chance, die bislang noch keine andere Technologie hatte.
Ingmar Hör, CureVac-Gründer und Impfstoffmittelentdecker. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Interview.
Gerne. Dankeschön.